ARD.
Alles nur noch weicher, die Haken sind überall schon drin. Das kenne ich auch schon mal. Also nicht von unten, aber. Ja, die. Ich meine, wenn sie mir nicht gefallen sind, würden dann einer mal runterstürzen. Das ist auch noch was.
Wir sind im Felsmassiv der Sächsischen Schweiz. Stehen auf der Basteibrücke. Gegenüber zerfurchte Sandsteinfelsen. Jedes Wochenende kämpfen sich dort Dutzende Bergsteiger zum Gipfel. Wie Lametta hängen sie am Berg. Weithin sichtbar die leuchtenden Neonfarben ihrer Ausrüstung.
Also das ist ja ungesichert, das finde ich dann echt nicht. Ja. Also, leichtsinniger geht es ja dann doch nicht.
Ronald, wie kommen die dorthin?
Na, die sind hingeklettert.
Rucksack, Seil und Haken schlagen. Vom Bergsteigen im Nationalpark Sächsische Schweiz. Feature von Tobias Barth.
Ich bin seit früh unterwegs. Erlebte die Morgendämmerung auf dem Gansriff, einem der Felsen gegenüber der Bastei. Seit Jahren endlich wieder hier. Ich war den Gühnekamin hochgeklettert. Ein Klassiker. Leichte Genusskletterei. Das Gras war noch nass auf dem Weg zum Fels. Es roch nach Morgenfrische und Moder. Und in den Rissen und Spalten hing noch die Kühle der Nacht. Unter mir zieht ein Falke kreischend seine Runden. Doch etwas ist verloren. Verschwunden mit den Jahren. Die Stille und die Ruhe der Gipfelrast. Schon früh beginnt ein lautes Treiben rund um die Felsen. Lachen, Schreien, das Klimpern der Ausrüstung. In wenigen Minuten werden die Seilschaften hier im Sandstein hängen, auf der Suche nach dem Nervenkitzel. Ich seile ab, flüchte.
Also das ist der Mönchstein. Wenn ihr jetzt unten in Raden überfahrt über die Elbe, da seht ihr oben diesen Felsen mit dieser Wetterfahne. Also wo du denkst, dass es steht ein Mensch oben und am Ende ist es eine Blechfigur. Und das ist also der Mönch. Und alles, egal was man macht auf der Welt, hat irgendwo mal seinen Anfang genommen. Und das sportliche Klettern, das soll zumindest nachgewiesenermaßen hier begonnen haben, an dem Felsen. Und zwar ein bisschen links hier in dem Spalt.
Das ist er also, das Idol meiner Jugend, Bernd Arnold. Meine Freunde hatten ihre Wände mit Postern von Popstars tapeziert. Bei mir hingen Fotos vom Klettern. Die meisten zeigten Bernd Arnold in Aktion. Barfuß stehend auf winzigen Tritten, die Beine weit auseinander gespreizt, die Finger in kleinen Löchern verkeilt oder auf schmale Leisten gepresst. Immer am Fels, hoch über dem Abgrund. Jetzt steht er vor mir. Keine 1,70 Meter groß und ratig gebaut. Auf den alten Fotos trug er eine 70er-Jahre Lockenmähne, das lange Haar des Rebellen. Jetzt ist es kurz geschoren. Die Augen leuchten hinter der runden Messingbrille. Sein Gesicht ist zerfurcht und trotzdem wirkt es jungenhaft frisch. Sein Arm weist auf den Felsen. Neben ihm stehen 7 Bergsteiger, seine Kletterkurskunden. Sie haben ihre Köpfe in den Nacken gelegt und schauen auf die steile, graugelbe Felswand, die sich düster vom verhangenen Himmel abhebt.
Und die beiden jungen Burschen, Uwe und Frick, die sind erstmal mit Leitern und Baumstämmen hoch. Und nachdem sie es zweimal gemacht haben, waren die der Meinung, das ist Mist. Und da haben sie die Leitern und die Baumstämme aus dem Kamin rausgezogen und runtergeschmissen und sind dann richtig mit Händen und Füßen hochgeklettert. Und es gibt nichts in der Literatur, was auf ein früheres Datum von so einer bewussten Handlung hinweist. Und da kann man sagen, dass ja 1874 die Geburtsstunde des Klettersports geschlagen hat. Bumm.
Die Kursteilnehmer kommen aus Bayern und Berlin, aus der Pfalz und aus der Schweiz. Sie alle haben Klettererfahrung, aber an den sächsischen Fels wagten sie sich bisher nicht. Das liegt am Ruf des Elbsandsteingebirges, ein gefährliches Klettergebiet zu sein.
Sie sehen für mich ein bisschen abweisender aus, die Felsen, weil sie so dunkel sind. Da so ein Schulterriss da um die Ecke rum, das habe ich bisher nicht gemacht, wo man im halben Körper da drin hängt und schiebt und boah.
Und die Sicherung ist natürlich kriminell.
Ja, wenn da halt die Sicherung wirklich noch selbst legen muss zwischendrin.
Das ist schon kriminell. Also ihr habt totalen Respekt vor den Begehren.
Das war eine Ausdauer.
Der Meister lässt uns nicht viel Zeit zum Schwatzen. Regenwolken ziehen auf und bevor es nass wird, soll wenigstens ein Gipfel bezwungen sein. Ich werde gleich mit eingebunden ins Seil, mit Knoten an meinem Klettergurt.
Dort ist der Ring. Dort macht er Stand.
Ja.
Und dann klettert ihr so schräg
rechts.
Ansteigend rechts, wo diese Zacke gegen Himmel
ja.
ist.
Ja.
Und dort macht er um die Ecke rum.
Ja.
Und da kommt er dann auf den alten Weg.
Aha. Und ein Seilzug geht es darüber.
Mit dem Stand am. Ihr müsst am Ring Stand ja. machen. Ja. Und die Schlingen, das sind alles keine Geheimtricks, also das haben wir alles geübt jetzt, das läuft.
Gut.
Und oben auf dem Gipfel müsst ihr eben dann mal ein bisschen mehr brüllen.
Ach, jetzt sehe ich einen Ring auch.
Ja, damit, weil es in der Ecke geht.
Gut. Glaube ich sehen.
Klasse. Okay. Also, und wenn ihr das dann gemacht habt und es hat noch nie angefangen zu regnen, dann tun wir uns was Neues ausdenken.
Den Weg kenne ich bereits. Kletterei im 5. Schwierigkeitsgrad. Ein Ring in 15 Metern Höhe, Gesamtlänge des Weges 40 Meter. Den Ring haben die Erstbegeher der Route dort geschlagen. Nach den sächsischen Kletterregeln dürfen nur sie so einen Fixpunkt anbringen. Er dient der Sicherung. Mit einem Karabiner klingt der Vorsteiger sein Seil ein. Sollte er stürzen, würde dadurch die Fallhöhe verringert. Wo kein Ring steckt, helfe ich mir mit kurzen Seilstücken, sogenannten Schlingen. Im strukturreichen Sandstein kann man sie um Zacken legen, durch Löcher fädeln oder mit Knoten in Rissen verkeilen. Dann funktionieren auch sie als Sicherungspunkte. Die Kletterei fällt mir schwerer als früher. Die Knochen knirschen und die Muskeln sind völlig verspannt. Oben angekommen fluche ich leise vor mich hin. Die Jammerei der Mitdreißiger. Vom Gipfel geht der Blick zur Bastei. Dort herrscht jetzt Hochbetrieb. Die Ausflügler drängeln sich über die zwischen den Felsen gemauerten Stege, lehnen sich über steinerne Geländer und fotografieren. Zur rechten Kletterfelsen mit Bergsteigern, zur linken den Ausblick auf die Tafelberge und die Festung Königstein. Die Bastei thront 200 Meter über dem Elbtal. Ein Ausguck, den schon die Romantiker schätzten. Die ersten waren Schweizer Maler, die der sächsische König an die Dresdner Kunstakademie berufen hatte. Auf Motivsuche kamen sie elbaufwärts und skizzierten die wilde, unerschlossene Felslandschaft. Sie radierten, stachen in Kupfer, zeichneten. Da krallen Kiefern sich in Felsspalten fest, trotzen auf trockenem, felsigem Grund dem Sturm. Da öffnen sich Höhlen und Grotten zu hohen Gewölben und stehen Türme und Zacken schroff gegen den Himmel. Die Kunstdrucke der Schweizer machten die Runde. Das vormals abschreckende Gebirge gewann die Anziehungskraft des zu Erobernden und den Namen Sächsische Schweiz. Um 1800 wird über die Maler berichtet, sie hätten
jener neuerlich sogenannten Schweiz noch Vorzüge vor jener an den fürchterlichen Alpen liegenden zugestanden. Dort, sagten sie, hätten sie freilich höhere Berge und furchtbarere Gebirge gesehen, aber schwerlich würde man eine solche finden, wo die Rauigkeit mit so viel Anmut gepaart ist wie hier. Denn es gibt hier Partien, die so hinreißend sind, dass vor kurzem ein Gelehrter, der aus einem ebenen Lande hierher kam, bei dem Eintritt in das erste reizende Tal einen solchen Eindruck bekam, dass er wie entzückt ausrief: »O Gott, ist das auch noch auf deinem Erdboden?«
Es regnet. Die Ausflügler ziehen sich von der Basteibrücke in die Gaststätten zurück. Und auch mit dem Klettern ist es für heute vorbei. Der weiche Sandstein saugt das Wasser auf wie ein Schwamm und wird brüchig bei Nässe. Bernd Arnold hat sich eine Pfeife angezündet und wärmt sich die Hände an ihrem Kopf. Seit er nach der Wende seine Buchdruckerei aufgab, lebt der 54-Jährige aus Hohenstein nicht nur für das Klettern, sondern auch davon. Als 12-Jähriger stieg Arnold mit einer Wandergruppe zum ersten Mal über einen leichten Kletterweg auf einen Felsen. Für den mickrigen Jungen, wie er sich selber beschreibt, eine Mutprobe mit Folgen.
Da bin ich natürlich dann nächsten Tag gleich alleine hin wieder und wollte das alleine machen. Und da hat es mich dann, dort hat mich einfach dann die Angst übermannt. Diese Kaminschlucht, die war für mich dann auf einmal so groß und ich war ganz alleine. Diese Ruhe, diese Stille dann und diese Tiefe auch. Und das hat dann einfach so eine Angst in mir ausgelöst. Ich habe mich dann am Felsen so festgekrallt, kann man sagen, dass ich dann nur zeitig genug noch umgekehrt bin.
Schnell steigert Bernd seine Fähigkeiten, obwohl er anfangs nur eine Wäscheleine als Seil hat und immer heimlich klettern gehen muss. Denn die Eltern sind überhaupt nicht begeistert vom riskanten Treiben ihres Sohnes. Mit Stubenarrest und anderen Strafen will der Vater ihn vom Klettern abbringen. Als der Alte kegeln geht, packt auch Bernd seine Ausrüstung und besteigt mit einem Freund einen schwierigen Felsen nicht weit vom Ort.
Ich hatte das in diesem Kampfgetümmel sozusagen gar nicht so mitgekriegt, dass das jetzt wirklich schon nach 22 Uhr war. Und plötzlich heulte die Sirene. Und da dachte ich, oh Gott, jetzt hat meine Mutter die Nerven verloren, weil ich noch neben gekommen bin und die Feuerwehr alarmiert. Da haben wir sofort abgeseilt und ich bin heimgerannt. Und da war ich erst mal froh, dass die Mutter nie die Feuerwehr alarmiert hatte, aber sie hat inzwischen meinen Vater alarmiert. Und da hat er mich auf der Stelle mörderisch verhauen.
Das war 1961, Bernd war 14 Jahre alt. Sein Vater, ein selbstständiger Buchdrucker, überlegte, mit der Familie in den Westen zu gehen.
Dieser Umschwung, dieses plötzliche Umschlagen, das hing aber damals auch mit dem Mauerbau zusammen. Vorher war mein Vater auch noch ein bisschen wankelmütig und er war sehr zerrissen noch. Und der Mauerbau hat ihn dann die Entscheidung abgenommen. Und damit war es dann auch fest, wir bleiben hier und es wäre für mich sowieso... Ich hätte ein Riesentheater gemacht und es wäre eine kleine Katastrophe geworden, sicher. Aber naja, und dann hat er gemerkt, das ist es jetzt. Und jetzt muss der Junge klettern und hat mich unterstützt, wo er konnte.
Die Zeit der großen Erstbegehungen im Sandstein seiner Felsenheimat begann. Seine neuen Routen waren so schwer, dass die sächsische Schwierigkeitsskala, bis dahin siebenstufig, um einige Grade aufgestockt werden musste. Bernd Arnold kletterte Routen im 9. Grad und auch der reichte bald nicht mehr aus und wurde erweitert. 9a, 9b, dann 9c. Die langen Kanten und hohen Wände zogen ihn an. Zum Beispiel am großen Wehlturm, unmittelbar über der Radner Felsenbühne. Dort erschloss er eine Route, die er Wand im frühen Morgenlicht nannte.
Das ist eine der großartigsten Wandklettereien überhaupt mit im Elbsandstein. Und da haben wir auch mehrere Tage dran gearbeitet. Solche Sachen fallen dir nie in den Schoß. Und oben an der einen, nachdem wir einige Schlüsselstellen schon hinter uns hatten, kamen wir letztendlich vor den richtigen Schlüssel. Und dort hatte ich mich so gelöst, dass ich wirklich selber das Gefühl hatte, leicht zu sein. Also die Auseinandersetzung mit dem Felsen über die Tage hinweg und hat mich dort wirklich zum Vöglein, kann man sagen, gemacht. Und ich bin dort wirklich wie im Traum hochgeklettert, mit unheimlicher Leichtigkeit. Und das war ein ganz tolles Erlebnis, was mir eigentlich gar nicht so oft wieder untergekommen ist.
Zu diesem Zeitpunkt, Ende der 70er Jahre, gehörte Bernd Arnold zu den besten Kletterern weltweit. Amerikanische Spitzenkletterer kamen in die sächsische Schweiz, staunten über seine Wege und berichteten von den wirklich großen Wänden, von 1000-Meter-Routen in Arizona und noch längeren Big Walls im Himalaya. Eine Sehnsucht wuchs.
Das Elbsandsteingebirge war schon ausreichend erstmal, also wenn man jetzt davon ausgeht, dass man die Decke sonst nicht auf den Kopf gefallen, dass man natürlich raus wollte und dann gerade ab Mitte der 70er Jahre, wo man dann auch die Klettergebiete gerade in Amerika so hochgepusht hatte, dann wollte man natürlich auch dorthin und wollte nicht bloß hier immer Eintopf löffeln. Das ist ganz klar.
Es ist Abend geworden. Bernd will sich noch seinen Kletterkunden widmen und lädt mich ein, doch nach seinem 3-Tage-Kurs wiederzukommen. So wandere ich durch die Dunkelheit, finde die alten vertrauten Pfade zur Bofe. Früher war ich oft hier, bis mich gebirgsferne Klippen forderten. Familie, Studium, Beruf. Ich atme die feuchte Luft, denke an die vielen Abende hier draußen am Feuer, an die Berglieder, die wir zur Gitarre sangen. Ich krieche in meinen Schlafsack. Regen lullt mich in den Schlaf. Eine meiner ersten Touren führte mich zum Tietgestein, unmittelbar an der Rathener Bastei. Gleich am Einstieg wölbt sich der Felsen elbwärts hinaus und bildet einen Überhang, 80 Meter über dem Fluss. Unten standen die Touristen und schauten zu mir hinauf. Vorsichtig, die Griffe prüfend, kletterte ich los. Das Gestein ist brüchig. Langsam schiebe ich mich seitwärts in die Partie, wage mich vorsichtig immer weiter hinaus. Plötzlich beginnt alles an mir zu zittern. Angst. Das unkontrollierte Auf und Ab meiner Knie. Ich presse mich immer stärker an den Fels und verkrampfe. Das ist das Ende, denke ich. Hinter mir ruft eine Stimme: Ruhig, du schaffst das. Arme gestreckt halten geht es mir durch den Kopf. Das spart Kraft. Füße hochsetzen, Beine durchdrücken und, krach, bricht ein Tritt aus. Ich hänge über der Elbe, baumle hin und her und kriege meine Beine wieder an den Fels. Über mir sehe ich den Ring. Ich brauche 2 Klimmzüge. Erst dann schnappt mein Karabinerhaken ein. Gesichert. Erst auf dem Gipfel sagen mir meine Freunde, dass an dieser Stelle schon 11 Bergsteiger tödlich verunglückt seien.
Ja, es gibt Situationen, wo die Gefahr existiert, ohne dass man sie sieht und wo man dann auch mal Pech haben kann. Also solche Sachen gibt es mit. Es gibt einfach Pech und ich hatte auch schon ein bisschen Pech. Ich habe allerdings auch schon Unfälle gehabt, die eindeutig auf mich zurückzuführen waren und die einfach im Denkvorgang bei mir gelegen haben. Und wenn ich die jetzt nochmal analysiere, dann hat es immer daran gelegen, dass ich in Situationen nie auf den Punkt, auf die Situation vorbereitet war.
Bernd Arnold hat hunderte Extremsituationen überlebt. Die Höllenhund-Talseite durchstieg er in den 70er Jahren im Alleingang. In den 80ern erschloss er allein an dieser Wand 12 extremer Erstbegehungen. Klettereien im 8. und 9. Grad. Nach mehreren gescheiterten Versuchen über den offiziellen Sportaustausch, die Gebirge des nicht-sozialistischen Auslands kennenzulernen, nutzte er 1988 den Besuch bei einem fingierten Westcousin zu einer 5-Tage-Reise nach Bayern. Von dort flog er nach Nepal. Es sollte ein Halbjahrestrip werden im Karakorum. Zusammen mit westdeutschen Freunden gelang ihm die Durchsteigung einer der längsten senkrechten Wände der Welt an den Trango-Türmen. Beim Abstieg passierte ihm ein Unfall. Er kam ins Rutschen und raste auf eine tiefe Gletscherspalte zu.
Ich bin aus mir herausgetreten. Ich habe mich den Gletscherhang hinunterfliegen sehen und dann im freien Fall in die Spalte rein. Aber ich habe mit Inbrunst daran gedacht, dass ich also das überlebe. Als ich dann unten eingeklemmt wieder zu mir kam, dann war ich erstmal unheimlich froh. Ich merkte dann natürlich, als ich mich bewegen wollte, dass da einiges kaputt sein musste. Aber wenn ich dort irgendwie Panik gekriegt hätte, sozusagen, dann wäre ich sicher ganz anders dort unten aufgeknallt.
Nach diesem 25-Meter-Sturz bargen ihn Freunde aus der Spalte.
Das war für mich auch eine Wiedergeburt, auch die 2 Jahre dann, dieses kontinuierliche Aufbauen wieder. Es waren nie bloß die Muskeln, die dann weg waren oder was, sondern die ganze Beweglichkeit und eben auch die Auseinandersetzung mit dem Kopf. Ne? Und das war für mich an sich eine Wiedergeburt. Das war unheimlich schön, das selber so zu erleben, weil ich war ja in einer, das war, hat mich an einer Phase getroffen, wo ich ja auch quasi an einem Endpunkt meiner gesamten sportlichen Entwicklung auch angekommen war. Es war eigentlich alles ausgereizt und ja, was kommt dann noch? Das sind dann nur Anhäufungen und somit war mein Fall sozusagen wie eine neue Geburt, wo ich eigentlich mit unheimlich viel Kraft und ja, mich wieder neu entwickeln konnte.
Arnold kehrte in die DDR zurück. Es gab keine strafrechtlichen Konsequenzen. Es dauerte 2 Jahre, bis sich Arnold von seinem Sturz erholt hatte und wieder klettern konnte. Inzwischen war die DDR zusammengebrochen und so reaktivierte Arnold zusammen mit Freunden den Sächsischen Bergsteigerbund. In wenigen Wochen traten 3000 Kletterer in den Bund ein und bis heute wuchs die Zahl auf über 7000. Damit ist der Sächsische Bergsteigerbund der größte Sportverband Sachsens. Vorsitzender wurde Dr. Ulrich Vogt, ein Pensionär, der kürzlich sein 50-jähriges Kletterjubiläum beging. Vogt will die Tradition pflegen, das heißt für ihn vor allem, die althergebrachten Regeln einzuhalten und durchzusetzen.
Der wesentliche Inhalt der Regeln ist, dass erstens mal nur an Gipfeln geklettert wird, also an freistehenden Felsen, und dass zweitens die Erstbegehungen von unten her eingerichtet werden und nicht von oben. Und dass jede Benutzung von künstlichen Hilfsmitteln zur Beseitigung der Schwerkraft verboten sind. Das ist also das sogenannte Free Climbing in modernem Sprachgebrauch, was bei uns seinen Ausgangspunkt gehabt hat und an dem wir festhalten wollen.
Ulrich Vogt war Gletscherforscher in der DDR, bis ihm aus politischen Gründen die Reiseerlaubnis entzogen wurde. Jahrelang arbeitete er dann als Bibliothekar an der Freiberger Bergakademie. Der 70-Jährige strahlt noch immer einen erfrischenden Lebensmut aus. Er promovierte nach der Wende in seinem alten Forschungsgebiet und darf sich nun Doktor der Glaziologie nennen. Seine Lebensenergie holt er sich in den Bergen.
Ich habe also 1000 sehr schöne nachhaltige Erlebnisse, aber eins muss ich sagen, ich habe einen liebsten Berg in der Sächsischen Schweiz und das ist gleichzeitig der liebste Berg auf der Welt für mich. Das ist der Rauschenstein. Und auf dem war ich also viele hundert Male, habe auch oben geschlafen und war im Sommer, im Winter in jeder Zeit dort glücklich. Und eine der schönsten Touren der Sächsischen Schweiz ist die Gondokante am Rauschenstein. Und das gehört auch zu meinen beglückenden Erlebnissen, dass ich mit einem guten Freund die Gondokante am Rauschenstein geklettert habe. Und dann haben wir an dem Ring, an der Kante, ganz im Freien dort gehangen. Und dann hat mein Freund gesagt, du, wir sind doch Sänger bei den Bergfinken, hier bleiben wir erstmal und singen ein Lied.
Gegen diesen Traditionalismus wendet sich eine junge Generation von Kletterern. Sie haben ein anderes, moderneres Klettern kennen und schätzen gelernt, das sogenannte Sportklettern. Bei dieser Art sorgen sehr geringe Abstände der Sicherungshaken dafür, dass die Verletzungsgefahr bei eventuellen Abstürzen minimiert wird. In westdeutschen oder französischen Klettergebieten wurden so Schwierigkeitsgrade erschlossen, die mittlerweile die sächsischen übertreffen.
Warum muss ich jetzt dort daran kleben und jetzt sage ich, ich muss jetzt alle 12.000 Kletterwege machen, weil ich will das nicht.
Am Rande eines Kletterwettkampfes diskutieren Naturschützer und Bergsportler über die Massivkletterei. Bernd Arnold vertritt die Befürworter.
Ich will die Leichtigkeit entdecken, ich will an der Felswand klettern, die schön ist, die schöne Griffform hat, wo ich richtig klettern kann und nie an irgendeinem sandigen Mooshügel vielleicht ums Leben kommen oder mir einen Hosenarsch aufreißen. Ich habe nicht dagegen, dass das Leute machen. Aber das ist doch nicht, aber nicht mein Problem. Mein Problem ist, dass ich klettern will. Und vielen anderen geht es auch ums Klettern. Ich kann jetzt nicht mehr dazu sagen, es ist nicht nachvollziehbar, dass Leute sich sträuben, wenn es mehr Kletterfelsen geben soll. Also mehr Fläche zum Klettern. Das sind für mich keine Kletterer.
Neben ihm sitzt Ulrich Vogt auf dem Podium. Erster Vorsitzender des Sächsischen Bergsteigerbundes.
Ich bin überhaupt nicht in Übereinstimmung mit Bernd Arnold, wie das zu machen ist. Ich denke, es ist nicht zu machen.
Ulrich Vogt trägt ein weißes, weites Leinenhemd zu seiner schwarzen Hose. Er wirkt zünftig. Eine Mischung aus fahrendem Gesell und Wanderprediger. Der 70-jährige hagere Herr zieht die hohe Stirn bedenklich in Falten, wenn er vom Nationalpark spricht.
Der Nationalpark hat die höchste Priorität innerhalb des Umweltschutzgedankens. Und in den anderen Nationalparken wäre das ratzbatz verboten worden, das Klettern. Sächsische Schweiz ist aber ein Gebiet, in dem eben seit 130 Jahren an den freistehenden Gipfeln geklettert wird. Und da kann man das nicht so holterdiepolter verbieten. Es ist aber durchaus möglich, dass wenn die uneingeschränkte Freiheit der Menschen in den Bergen herrscht, dass die Natur ernsthaft geschädigt wird. Aus dem Grund müssen wir eine Übereinkunft finden zwischen dem Naturschutzgedanken und dem Sportgedanken.
Immer mehr Erlebnishungrige drängen heute aus den Kletterhallen der Städte in die Natur. An manchen stark frequentierten Routen musste schon Sandsteinverfestiger aufgetragen werden, um den unvermeidlichen Abrieb des Materials zu bremsen. Bernd Arnold, der wie kein anderer für das traditionelle sächsische Klettern stand, gehört heute zu den Fürsprechern des Sportkletterns.
Das hieß jetzt für die sächsische Schweiz, dass man sich einfach von dem Dogma der sächsischen Regeln jetzt einfach mal trennen muss. Das heißt nicht, dass man die über Bord werfen muss, sondern man sollte das Alte bewahren an den Stellen, wo es stattgefunden hat, und dort gehört es auch hin, aber man kann sich quasi nie weiterentwickeln und man muss den Schritt tun, einfach na, zu mehr Sportlichkeit einmal und auch zu mehr Felspotenzial.
Bernd Arnold richtete Kletterrouten an einem bisher unberührten Massiv ein. Dieser Tabubruch kostete ihn viel Sympathie in der sächsischen Klettergemeinde.
Der Zeitgeist, der will das. Der will die Selbstständigkeit, die Freiheit. Aber die wirklichen Denker unserer Gesellschaft und die wirklichen auch Politiker und die Futurologen, das ist die Truppe, die also überlegt, wie es mit der Menschheit weitergehen kann, die sagen alle, dass es nicht unbeschränkt weitergehen kann, so wie jeder will, dass es nicht immer höher, immer reicher, immer besser gehen kann, sondern dass ohne eine Selbstbeschränkung diese Gesellschaft sowieso nichts werden kann. Und das, finde ich, ist ein sehr, sehr fortschrittlicher Zug in den sächsischen Regeln, dass wir sagen, wenn wir uns nicht beschränken, dann ist dieses Gebirge verloren, dann ist unser Spott verloren.
In Absprache mit der Nationalparkverwaltung zog der Bergsteigerverband die Ringe aus den regelwidrig erschlossenen Wänden heraus. Die Konsequenz für Bernd Arnold war, sich andere Berge zu suchen.
Dass ich jetzt hier nicht mehr Pionier sein kann, das ist an sich auch klar. Und ich bin gerne Pionier. Und deshalb gehe ich eben gerne dorthin, wo man noch Pionier sein kann. Wo man einfach auch, ein Pionier ist ja immer frei, der ist noch nie reglementiert.
Ich wandere noch einmal zum Gansriff. Diesmal ist es ein Wochentag. Am Felsfuß binden sich zwei Männer in die Seile ein. Es sind Briten, Martin und Rob. Sie verbringen ihren Urlaub im Elbsandstein und finden das Klettern in der sächsischen Schweiz genauso aufregend wie an den Big Walls in Amerika oder im Karakorum.
Well, it's a very eigenartige style of climbing here. It's unlike anywhere else, really.
Das Klettern hier ist anders als überall sonst auf der Welt. Es ist ganz einfach. Jeder kennt die Regeln, alle spielen nach den gleichen Regeln. Und so gibt das Klettern einem hier sehr viel Genugtuung.
Die beiden Briten laden mich ein, gemeinsam mit ihnen den Ari-Mundweg zu klettern. Als ich erschöpft den Gipfel erreiche, die Finger zerkratzt und mit zitternden Beinen, ist es wieder da. Das Gefühl, gewachsen zu sein am Fels. Die Lust auf mehr. Ich werde wieder öfter klettern gehen. Genau in dieser Landschaft und nirgendwo sonst.
Rucksack, Seil und Haken schlagen. Vom Bergsteigen im Nationalpark Sächsische Schweiz. Feature von Tobias Barth. Redaktion Ulf Köhler. Es sprachen Thomas Stecher und Axel Thielmann. Schnitt Holger Klimchen. Ton Dietmar Hagen. Regieassistenz Matthias Seimer. Regie Ingo Kolbo. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2001.
In der ARD Audiothek finden Sie noch viele weitere Features, Dokus und Reportagen. Zum Beispiel aus den Rubriken Zeitgeschichte, Politik oder Kunst. Stöbern Sie doch einfach mal durch.